Hallo allerseits. Mein Name ist Sabine Windmann. Ich bin hier aus Frankfurt. Ich bin vielleicht ein bisschen eine Ausnahme in diesem Kontext, weil ich bin nicht Teil der pädagogischen Psychologie und mache auch keine Bildungsforschung. Ich bin Grundlagenforscherin und einer meiner Schwerpunkte ist prosoziales Verhalten. Zivilcourage ist ein Aspekt von prosozialem Verhalten. Und ich will Ihnen heute versuchen zu zeigen, einmal versuchen, das Thema wissenschaftlich Ihnen näher zu bringen und zum anderen ein bisschen weiter zu entwickeln in Richtung Service Learning, wie man es umsetzen kann in der Richtung. Was ich Ihnen jetzt zeige als Definition von Zivilcourage, finden Sie so nicht in der Literatur. Denn also erstmal ist es ein recht unterbeforschtes Phänomen und ich habe den Eindruck, dass die Dinge doch sehr durcheinander laufen. Also dass da sehr viele Dinge zusammengebracht werden unter diesem Label, die sich unterscheiden, sich widersprechen teilweise. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist meine eigene Ansicht und ist sozusagen das Destillat aus jahrelangen Überlegungen. Zunächst mal ist es eine Form von Altruismus. Altruismus ist die Bereitschaft, Kosten auf sich zu nehmen zugunsten anderer, entweder zugunsten von anderen Individuen oder der Gemeinschaft. Und Zivilcourage zielt ab auf die Stärkung zivildemokratischer Werte und zwar über Normen hinausgehend, im Unterschied etwa zu altruistischem Bestrafen, eine andere Form der Zivilcourage, die sich an den Normen orientiert. Geht Zivilcourage, stellt Normen in Frage oder kann sie in Frage stellen. Sie orientiert sich an zivildemokratischen Werten, wie sie vielleicht am ehesten in der UN-Menschenrechtscharta festgelegt sind und die unabhängig sind von der geltenden Norm in einer Gemeinschaft. Die Bereitschaft, so zu handeln oder im Sinne zivildemokratischer Werte zu handeln, geschieht unter Inkaufnahme von Gefahren. Die Gefahren können existenziell sein, also es besteht immer die Möglichkeit der Eskalation, man weiß es nicht, aber die Gefahr besteht, dass es physisch zu erheblichem Schaden kommt oder psychisch oder einen gravierenden Statusverlust gibt. Das geschieht durch die Konfrontation mit dem Täter oder der Tätergruppe und das ist sehr wichtig zu im Hinterkopf zu behalten, oder es ist ein wichtiges definitorisches Element, weil es Zivilcourage von Hilfeverhalten abgrenzt. Hilfeverhalten richtet sich an das Opfer, während Zivilcourage auf Konfrontation mit dem Täter oder den Tätergruppen abzielt. Zivilcourage muss nicht sein, und da unterscheide ich mich von vielen Definitionen, die es in der Literatur gibt, öffentlich. Es kann auch privat, natürlich immer in Interaktion mit einem Täter sein, aber es muss nicht beobachtet werden von der Öffentlichkeit. Es muss nicht tätlich sein, ja, es kann auch verbal sein, die Konfrontation, und es muss auch nicht reaktiv sein, also es muss keine Reaktion sein auf einen Angriff zivilcouragierter Werte, sondern bestes Beispiel, wenn wir gleich noch sehen, ist Greenpeace, die agieren sehr proaktiv, ohne dass es direkte Provokationen geben muss. Ich bin der Meinung, dass Zivilcourage der bessere Begriff ist als Moral Courage. Im Englischen findet man häufig Moral Courage, weil man da in das Problem gerät, wie man moralisch definiert. Auch der IS beansprucht für sich eine Moral und legitimiert dadurch seine Taten. Und wenn ich nicht objektiv herleiten kann, welche Moral die richtige ist oder die bessere ist, dann würde ich sagen, ist es einfacher, man orientiert sich einfach an internationalen Menschenrechtskonventionen an der Stelle. Wichtig für die Erfassung von Zivilcourage ist, sie kann nicht anonym sein. Im Gegensatz zum Beispiel zum Hilfeverhalten kann man einfach, wenn man unter dem Deckmantel der Anonymität handelt, sich nicht gleichzeitig in Gefahr begeben. Und da Zivilcourage das Element der Gefahrenüberwindung enthält, schließen sich diese beiden Dinge aus. Ich kann also Zivilcourage anonym im Internet beispielsweise nicht untersuchen. Demgegenüber nur ganz kurz Hilfeverhalten, weil die beiden so oft miteinander vermengt werden. Das ist vor allem durch die Berichterstattung in den Medien gekommen, durch so Fälle wie Dominik Brunner oder das Offenbacher Mädchen Tütschke, dass häufig Zivilcourage dann auftrat, wenn ein Opfer sich akut in Not befand. Dadurch sind die beiden Begriffe miteinander vermengt werden. Aber unter Hilfeverhalten verstehe ich natürlich auch eine Form von Altruismus, die aber die Bedürftigkeit des Empfängers reduziert, die sich also an das Opfer richtet und wo auch das Opfer sozusagen mitdefiniert, ob das eine Hilfeleistung ist. Sie muss also wirksam sein. Zivilcouragiert kann man auch sein, wenn man letztlich keinen Erfolg gehabt hat. Bei Hilfeleistungen, wenn jemand die Hilfe nicht braucht oder nicht annimmt, dann sagt man, er hat dem nicht geholfen. Er wollte dem helfen, aber er hat ihm effektiv nicht geholfen. Das Hilfeverhalten kann anonym, zum Beispiel anonyme Spenden gelten sogar als besonders altruistisch, weil der Aspekt der Reziprozität wegfällt und kann auch unter Gefahren erfolgen. In dem Fall würde man, oder würde ich zumindest, von Heroismus sprechen. Wir haben hier zwei Beispiele, die Hilfeverhalten und Zivilcourage illustrieren. Das ist so aus Werbekampagnen genommen, links von UNICEF. Sie sehen da das Kind mit den großen Augen, das spricht die Emotionen an, man möchte fürsorglich sein, man möchte helfen, man möchte geben, man möchte spenden. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Aktion von Greenpeace. Das ist die Rainborg, die in den 80er Jahren unterwegs war und Atomgiftmüllfässer in den Nordatlantik geschmissen hat. Und dieser Aktivist fährt also mit seinem Schlauchboot unter den Fässern her, um zu verhindern, dass sie dort versenkt werden. In dem Fall nicht erfolgreich. Sehen wir auf dem nächsten Bild. Also das ist zwar jetzt öffentlich gemacht worden, aber auch wenn diese Aktion nicht öffentlich gewesen wäre, wäre es eine zivilcouragierte Aktion gewesen, weil hier höhere Werte vertreten werden unter Inkaufnahme von physischen Gefahren. Der Mann ist auch schwer verletzt worden. Trotzdem, letzten Endes war es erfolgreich, weil im selben Jahr die niederländische Regierung den Stopp von Atommüllversenkungen bekannt gegeben hat. Aber wir sehen hier, dass eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Es werden ganz andere Emotionen und Motivationen angesprochen, auf der rechten Seite durch das Beispiel der Zivilcourage, als auf der linken Seite durch das Beispiel, was auf Hilfeverhalten abzielt. Wir haben in der Arbeitsgruppe einen Fragebogen entwickelt für unterschiedliche Facetten von Altruismus. Darunter auch einige Vignetten, mit denen wir Zivilcourage erfassen wollen. Einige davon habe ich mitgebracht. Die lauten wie folgt: Sie würden in einem sozialen Netzwerk dazu aufrufen, sich gegen ein diktatorisches Regime einzusetzen, auch wenn es bedeutet, dass Sie diesem Land als politischer Feind angesehen und auf eine schwarze Liste eingetragen werden. Schwarze Liste kann große Gefahr sein, kann vielleicht auch nichts ausmachen, man weiß es nicht, aber es kann potenziell tödlich sein. Deswegen ist das eine zivilcouragierte Aktion. Man wird dann gefragt, wie stark man sich damit identifizieren kann oder dem zustimmen kann. Anderes Szenario: Während einer Auslandsreise in einem Entwicklungsland erzählt Ihnen ein Mitreisender von ausbeuterischer und gesundheitsgefährdender Zwangsarbeit in einem der Lederverarbeitungsbetriebe, in die sie zu Werbezwecken geführt werden, auf die Gefahr hin, vom betriebseigenen Ausflugsführer angefeindet oder gar zurückgelassen zu werden, sprechen sie ihn auf den Vorwurf an. Hier natürlich wichtig, dass es ein betriebseigener Ausflugsführer ist, ja, damit das also auch jemand ist, der zur Tätergruppe gehört. Ein drittes Beispiel habe ich noch mitgebracht. Sie arbeiten als Mitarbeiter in der Anzeigenabteilung einer Tageszeitung. In einer aufgegebenen Zeitungsannonce wird die Ermordung eines Friedensnobelpreisträgers verlangt. Da Ihre Arbeitsbeschreibung ausdrücklich verlangt, dass Sie die Inhalte der Anzeige nicht zensieren, würden Sie die Anzeige normal weiterverarbeiten, um nicht Gefahr zu laufen, eine Abmahnung zu riskieren. Also ein negativ gepoltes Item. Wer hier der Täter ist, ist nicht so ganz klar. Der Redakteur oder der Chef ist halt jetzt hier in in einer Liaison mit dem, mit dem Täter oder der Tätergruppe, weil er eben verbietet, die Inhalte der Anzeigen zu zensieren. Das Problem bei solchen Selbstberichten, das liegt auf der Hand, ist die soziale Erwünschtheit. Und deswegen können wir Zivilcourage nicht einfach nur verbal erfassen, sondern wir glauben, wir müssen es im Verhalten erfassen. Dazu gibt es mehrere oder zwei Klassen von Methoden. Die eine Klasse ist, dass wir die Probanden befragen, ob sie bereit sind, eine zivilcouragierte Aktion mitzumachen. Das kann beispielsweise sein, dass sie also inzidentell, also das Experiment ist vorbei, aber wir haben hier aus einem anderen Fachbereich noch eine Anfrage, würdest du mitmachen? Hier geht es darum, die suchen unbedingt Leute, die mit Strafgefangenen, also mit Inhaftierten, gewaltbereiten Jugendlichen eine Diskussion führen, einen kleinen Vortrag halten über die Integration von Ausländern. Würdest du da mitmachen? Und dann zählt man einfach, wer macht mit und wer macht nicht mit. Da hat man ein binäres Maß, mehr ist da leider nicht rauszuholen. Besser ist es in der Verhaltensbeobachtung in fingierten Szenen. Da sind Konfliktsituationen, die man Rollen spielt, die man also spielt, ohne dass die Probanden das wissen, und man beobachtet deren Verhalten, ob und wie sie eingreifen. Und eine davon habe ich mitgebracht, das ist ein kleiner Film, der in Frankfurt gedreht wurde, schon ein bisschen älter ist, aber also finde ich sehr eindrucksvoll, schauen Sie sich ihn irgendwann mal im Original an auf YouTube. Ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht, dieser kurze Ausschnitt wird aber quälend lang.
Eingegriffen werden und da habe ich ihn spontan aufgesprungen, dann sage ich auch noch andere Mitreisende, auch aufstanden und dann fiel es mir an sich überhaupt gar nicht so schwer. Und selbstverständlich, wenn wir jetzt hier alleine in der U-Bahn gewesen wären, hätte ich mir sicherlich überlegt, das sage ich ganz ehrlich. Na, also so ein mutiger Mensch bin ich sicherlich nicht.
Ja, wie mutig man ist, weiß man immer erst nachher. Und diese Idee haben wir aufgegriffen in unserem Service Learning Seminar. Wir wollen den Gedanken der Zivilcourage in die Öffentlichkeit tragen, indem wir durch solche Aktionen, durch solche fingierten Aktionen die Öffentlichkeit sensibilisieren oder auch vorbereiten auf Konfliktsituationen, in denen man Zivilcourage zeigen kann. Wir brauchen dazu halböffentliche und überschaubare Situationen, wie beispielsweise so ein Seminarraum, wo wir die Ausgänge besetzen und mit Leuten, die dann Leute ansprechen, die eventuell rausgehen. Denn wir müssen unbedingt aufklären, das ist klar, dass wir hinterher mit den Leuten sprechen können über das, was passiert ist. Wir wollen auch keine täglichen Auseinandersetzungen. Also wenn Sie sich den Film mal angucken, da hat dann auch einer ein Messer gezogen und hat gesagt, willst du mit mir reden oder was? Also das brauchen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass es bei verbalen Auseinandersetzungen bleibt. Also wir machen verbale Diskriminierungen von Minderheiten beispielsweise in einem halböffentlichen Raum und lassen das auf die Leute wirken, in der Hoffnung, dass sich etwas entwickelt, dass sich irgendwelche Widerworte entwickeln oder vielleicht auch, dass die Leute nach der Aufklärung dann etwas mit nach Hause nehmen und denken, das nächste Mal, wenn mir sowas passiert, könnte ich so oder könnte ich so reagieren. Wir wollen dann anschließend eben nach der Aufklärung, wo wir nach der Verhaltensbeobachtungsphase und der Aufklärung Kurzinterviews machen, so wie Sie es im Film gesehen haben, und möchten dann eventuell durch die Erfahrungen, die wir machen, bestehende Programme ergänzen, wie sie beispielsweise auf dieser Webseite hier zu finden sind. Falls Sie sowas mal als AG machen wollen, in der Schule beispielsweise, finden Sie dort auch Programme und Lehrbausteine. Probleme, die wir hatten damit, ist unheimlich schwierig, Partner zu finden, die bereit sind, Zivilcourage zu provozieren, die sich also, ich sag mal, als Bockvogel oder als Verbündeter zur Verfügung stellen, denn wir brauchen hier notwendigerweise das Element der Täuschung. Also wir müssen hier Leute täuschen und das schreckt viele ab. Wesentlich ist natürlich eine gute Aufklärung, und was ich noch sagen wollte zum Abschluss ist, die Beobachtungen, die wir gemacht haben bisher aus den Aktionen, sind erstens, dass relativ wenig Widerworte kommen. Es dauert ungefähr 2 Minuten, bis jemand etwas sagt. Die Leute sagen hinterher, ich wusste nicht wie, ich habe gemerkt, hier stimmt was nicht, ich müsste eigentlich was sagen, ich wusste aber nicht wie. Viele zeigen dann als erste Reaktion moderierendes Hilfeverhalten, das heißt, sie unterstützen das Opfer oder die angegriffene Minorität, in der sie deren Perspektive aufzeigen. Daran habe ich vorher überhaupt nicht gedacht, und das ist für mich auch ein wissenschaftlich interessantes Moment, dass also bevor es zu einer Konfrontation kommt, gibt es erstmal mal diesen Zwischenschritt, dass Leute versuchen, die Situation zu klären, indem sie das Opfer stärken. Und vielleicht ja auch den Täter überzeugen, wenn er denn einlenkt. Wenn er nicht einlenkt, dann muss natürlich jemand einsprechen. Die Leute, die einsprechen, sind meistens, ich nenne es hier Weißrohrpersonen, das habe ich aus England mitgebracht, da hieß es immer Mature Students, wenn das also keine jungen Studierenden waren, sondern etwas ältere. Ja, also aus Zeitgründen lasse ich es jetzt bei diesen Ausführungen. Dankeschön. Jetzt könnte mich jemand nach den Effekten auf die Studierenden fragen. Ja, bitteschön! Super Frage! Also, bei den Studierenden muss man sagen, also wir haben hier, vorhin hatten wir das gerade in einem anderen Vortrag, dass jemand gesagt hat, erst irgendwie das Problem. Oder wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Also wir haben hier das Pferd von hinten aufgezogen. Wir haben sozusagen erst das Problem gelöst und nachher dröseln wir auf, was denn dazugehört zur Problemlösung. Durch die Interviews sammeln wir Erfahrungen und sammeln wir Ansichten von den Personen, die da mitgemacht haben. Ich hatte den Eindruck, Studierende sind hier, die können vielleicht auch was dazu sagen, dass es am Anfang etwas schwerfällig ging, weil das Format einfach sehr, sehr neu war und auch die Idee, Verantwortung zu übernehmen und selbst aktiv zu werden, irgendwie neu ist. Studierende erwarten doch, dass man ihnen sagt, was zu tun ist. Als die Verantwortung dann aber übernommen wurde, habe ich dann gemerkt, dass ein großes Interesse an der Reflexion der Definition, der Operationalisierung und der förderbaren Komponenten von Zivilcourage gibt, dass diese Fragen gestellt wurden. Aus einer ganz anderen Perspektive, als es in einem akademischen Seminar der Fall gewesen wäre. Und dass eben auch die Frage aufkam, existierende Programme zur Förderung von Zivilcourage, enthalten die denn das schon? Also das entwickelte sich automatisch, dass man dann also beispielsweise feststellte, das Programm, was wir hier haben, das hat so ein aktivierendes Element überhaupt nicht drin oder hat nicht mal ein Rollenspiel drin oder sowas, wo jemand akut reagieren muss auf eine Situation, in der Werte verletzt werden. Sie können mich noch nach der Stiftung Zivilcourage fragen. Das ist nur nochmal die Webseite von dieser Stiftung, wenn Sie schauen wollen und Materialien haben wollen, um vielleicht mal in einer Schul-AG sowas durchzuführen. Die leiten hier ein, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, die Forderung, dass Auschwitz sich nicht noch einmal wiederhole, ist die allererste an Erziehung. Ist natürlich ein bisschen extrem, ist von Theodor W. Adorno, da wir hier direkt neben dem Theodor W. Adorno Platz tagen, ist es nicht, also ist es passend, dass man einfach überlegt, wie kann man bewirken, dass Studierende mehr ihre Meinung sagen in den Seminaren, aber auch in der Welt, und wie kann man in der Welt bewirken, dass Menschen häufiger aufstehen und bereit sind, gegen Autoritäten etwas zu sagen, wenn es notwendig ist. Das ist unser Beitrag zum Service Learning und zum Gemeinwohl, und wir hoffen, dass wir gleichzeitig eben auch eine wissenschaftliche Information und einen wissenschaftlichen Mehrwert daraus ziehen können aus dieser Idee. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank nochmal Frau Winkmann für den Vortrag der Fragen und die Antworten auf die Fragen. An der Stelle möchte ich mich auch gerne nochmal bei allen Vortragenden bedanken und natürlich auch bei allen, die Sie nicht vorgetragen haben, für Ihr Interesse und das Durchhaltevermögen. Ich möchte nochmal an die RMV-Tickets, die Tickets für den Gesellschaftsabend und die WLAN erinnern, wenn es interessiert, gibt es vorne am Tagungsbüro. Und jetzt wünsche ich Ihnen nochmal, allen nochmal einen schönen Tag und einen schönen Gesellschaftsabend.